Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Warum Künstler in Bayern weiter auf Hilfe warten müssen? Warum der Abschied vom Flughafen Tegel so schwer fällt? Wie Alexander Kluge eine Revue mit Helge Schneider macht und wie viel Geld New Yorks berühmteste Schauspielerinnen und Musiker unter anderem Sting für ihre Stadt in der Krise aufgetrieben haben, das unter anderem interessiert uns in dieser Stunde.
We're all in this together. We'll make it through together.
Und wir haben jetzt gut 2 Monate Corona-Krise. Das Kulturleben in Deutschland liegt immer noch weitestgehend brach. Und auch die vielen digitalen Alternativen können die Künstlerinnen und Künstler nicht ernähren. Also braucht es Hilfsprogramme. Zuständig dafür sind die Länder. Der Bund kann nur sporadisch was tun. Von Bundesland zu Bundesland wird die Hilfe aber sehr unterschiedlich gehandhabt. Schauen wir doch heute Abend mal nach Bayern. Von dort hören wir viel Kritik aus der Kulturszene. Tobias Krone, wer genau fühlt sich da im Stich gelassen?
Besonders gerade am Beschweren sind Solo-Selbstständige, so heißen natürlich heutzutage viele, also eigentlich alle freischaffende KünstlerInnen und Künstler, Kunstschaffende, die jetzt aber kommt die Präzision, weder MitarbeiterInnen bezahlen müssen, noch große Ausgaben haben für ihre Produktion, sei es jetzt eine laufende Filmproduktion oder eine Musikproduktion, oder auch für ein Atelier, was außerhalb der Wohnung läuft und was man dann auch als Betriebskosten irgendwie angeben kann. Nein, es geht um die, die einfach zu Hause ihren Schreibtisch haben, SchriftstellerInnen sind oder KünstlerInnen, die das Atelier einfach im Wohnzimmer haben. Solche Leute soll es ja geben. Und die bisher das Problem hatten, dass sie durch das Raster dieser Wirtschafts-Soforthilfe gefallen sind, die aber natürlich große Probleme gerade haben, auch zu überleben wirtschaftlich. Beispielsweise habe ich mit 2 SchriftstellerInnen gesprochen, die hatten das Problem, klar, sie schreiben immer mal wieder ein Buch, aber Geld verdienen sie schon auch mit Lesungen, mit Moderationen hier in wichtigen Literaturinstitutionen in München. Und die gibt es natürlich jetzt in diesem Frühjahr zumindest nicht mehr. Eine wichtige Einnahmequelle fehlt. Und ja, da wünschen sie sich jetzt endlich, dass sie eine Hilfe bekommen. Vor 3 Wochen hat dann auch die Staatsregierung gesagt, gut, das übernehmen wir jetzt, aber bisher hat sich nichts getan. Es gibt noch nicht mal ein Formular dafür, für diese Hilfen. Und die Verunsicherung wächst jetzt etwa bei der Münchner Schriftstellerin Verena Nolte.
Offen gestanden, ich habe das Vertrauen verloren. Ich glaube nicht, dass irgendetwas rüberkommt. Ich habe das Gefühl, das ist nicht da, das Geld für uns.
Verena Nolte sagt, sie muss sich Geld leihen tatsächlich und sich auch verschulden, um gerade im teuren München über die Runden zu kommen.
Nun sind ja Programme zumindest angekündigt worden, auch wenn es offenbar überhaupt noch nicht wirklich losgegangen ist in Bayern. Welchen Ansatz verfolgt man eigentlich im Freistaat?
Es sollen 3 Monate lang bis zu 1.000 Euro an KünstlerInnen gezahlt werden. Diese Künstlerinnen, die dieses Problem gerade haben, 90 Millionen Euro seien auch bereitgestellt worden, hat Kunstminister Bernd Siebler wissen lassen. Und es erstaunt jetzt so ein bisschen, dass das so lange dauert, denn in anderen Bundesländern hat sich schon längst viel getan. In Baden-Württemberg, die wickeln das Ganze über die Wirtschaftsförderung ab, da braucht es also gar nicht erst ein Kunstministerium. Die kriegen im Monat 1.180 Euro. In Berlin gab es ja schon Anfang April diese 5.000 Euro Einmalhilfe. Das Geld war teilweise nach 2 Tagen schon auf dem Konto, gab eine sehr positive Rückmeldung. Nach 600 Millionen Euro Ausschöpfung hat man dann irgendwann den Deckel draufgelegt, gesagt, jetzt gibt es aber doch nur diese eher beschränkten Mittel aus dem Bundesprogramm. Das Problem war damals dann auch, es hat natürlich auch viele betrügerische Anträge wohl gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern und in Saarland hat man das anders gelöst. Da gibt es sogenannte Übergangsstipendien, 2.000 Euro in Mecklenburg-Vorpommern und die 3.000 Euro im Saarland. Also da läuft's.
Aber dennoch, wenn man sich das anschaut, das Kulturleben liegt ja nun schon seit 2, 2,5 Monaten da nieder. Warum dauert das in Bayern so lange, bis die Hilfen wirklich fließen können für Künstlerinnen und Künstler?
Ja, ich war heute bei einer Museumswiedereröffnung beim Kunstminister Bernd Siebler von der CSU und der hat mehrere Gründe angeführt. Wir können mal kurz reinhören.
Und dann gab es eben Diskussionen aus der Kunst- und Kulturszene raus, ob das bislang einzige Kriterium Künstlersozialkasse passend ist. Darüber haben wir diskutiert und darüber wird in dieser Woche eine Entscheidung fallen.
3 Wochen lang diskutiert man darüber.
Die Kritik hat sich formuliert, hat sich aufgebaut und dann muss man auch entsprechend abwägen und dann müssen sich eine Software programmieren, das dauert auch nochmal ein gutes Stück.
Zu diesen 2 Argumenten hat er mir auch noch gesagt, man wolle Betrugsversuche minimieren. Ich finde das Ganze trotzdem relativ erstaunlich, denn in anderen Bundesländern hat man nicht so lange gebraucht für diese Diskussion um die Künstlersozialkasse und dann auch nicht für das Computerprogramm. Da lief das relativ schnell.
Und was bedeutet es diese Situation für die Kunst- und Kulturszene in Bayern?
Ja, grundsätzlich kann man ja auch auf die größeren Häuser gucken, also vor allen Dingen Theater, die ja auch noch sehr, sehr lange kein normales Programm werden fahren können. Und da steht die grundsätzliche Linie hier in Bayern noch nicht fest, anders als in anderen Bundesländern. NRW stellt ja teilweise auch Leute einfach mal ein, um die sozusagen überwintern zu lassen in gewisser Weise. In München sucht man da noch den Weg durch die Rechtsbürokratie, da irgendwas hinzubekommen. Im Münchner Volkstheater, die zahlen jetzt einfach mal 80% der Gagen, der normalen Gagen an ihre freien Leute aus pro Abend. Im Staatstheater Nürnberg ist es nicht so gut. Da hat man mit einer Spendenaktion 1.000 Euro für alle freien reingeholt oder holt die gerade rein. Die sind geplant. 1.000 Euro ist natürlich nicht besonders viel. Die freien KünstlerInnen, mit denen ich so geredet habe, ja, die werden kreativ. Teilweise bewerben sie sich einfach um Fördertöpfe für Kunstaktionen in diesem Corona-Modus, also irgendwelche virtuellen Sachen, virtuelle Veranstaltungen, um irgendwie Geld zu bekommen, um flüssig zu bleiben. Viele stehen aber durchaus so kurz vor der Pleite, sind enttäuscht. Sie verstehen es auch irgendwie nicht, weil es ja gar nicht um so viel Geld geht. Das hat mir die Schriftstellerin Gunnar Wendt aus München erzählt.
Es geht ja auch, wenn man das mal so will, um gar keine sehr, sehr großen Summen. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Dingen. Wir Künstler, wir Schriftsteller, wir ob Musiker oder Auftrittskünstler, wir sind ja gewöhnt, mit relativ geringen Summen auch ziemlich viel große Sachen auf die Beine zu stellen und hätten genau dabei doch auch wirklich Unterstützung verdient, finde ich.
Ja, man hört es, die KünstlerInnen in Bayern sind sehr, sehr enttäuscht. Es gibt auch schon offene Briefe. Und letztlich hört man auch immer wieder raus, wir standen doch schon am Anfang irgendwie auf dem Zettel von Markus Söder. Er hat auch immer wieder betont, wie wichtig die Kunst gerade für den Freistaat Bayern sei. Die müsse man aufrechterhalten. Warum hat man uns so früh Hoffnung gegeben und lässt uns jetzt so lange warten? Von Soforthilfen kann man da nicht mehr reden.
Unser Korrespondent Tobias Krone über die verzögerten Landeshilfen für Künstlerinnen und Künstler in Bayern.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und heute Abend wäre es losgegangen. Roter Teppich, Korsett, alles, was man braucht für das Festival in Cannes. Naja, die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich sind etwas gelockert worden, aber das hat bei weitem nicht ausgereicht, um dieses Festival wirklich stattfinden zu lassen. Aber ja, zum ersten Mal seit 70 Jahren also fällt dieses Filmfestival aus. Aber man will dennoch, und darauf will ich hinaus, etwas für den Film tun. Sabine Wachs berichtet für uns.
Das Fest des Filmes soll nicht ganz ins Wasser fallen, auch wenn im Mai an der Croisette keine Filme laufen werden. Festivalleiter Thierry Frémaux und sein Team haben sich viele Gedanken gemacht, Ideen entwickelt, die einen kleinen Teil des Festivals ersetzen könnten. Ende Mai zum Beispiel will die Festivalleitung eine Liste mit mehreren Filmen präsentieren, die sie in diesem Jahr unterstützen werden. Das erklärte Frémaux im Interview mit dem Radiosender RTL.
Die
Produzenten reichen auch jetzt weiter Filme bei uns ein und wir setzen die Auswahl fort. Wir haben uns gesagt, wir werden eine offizielle Auswahl treffen und veröffentlichen, die vielleicht nicht mit einer Wettbewerbsauswahl vergleichbar ist. Aber es sollen 50, 60 Filme sein, die wir gesehen und gemocht haben. Wir werden sie unterstützen, wenn sie in diesem Jahr noch ins Kino kommen. Denn es sei wichtig, jetzt auch an die Unterstützung der Kinos und der gesamten Filmbranche zu denken, erklärt Frémaux. In Frankreich sind Kinosäle seit Mitte März mit Beginn der Ausgangssperre geschlossen. Auch wenn das Land seit Montag seine strikten Corona-Maßnahmen langsam lockert, ist weiter völlig unklar, wann Kinosäle wieder öffnen dürfen und unter welchen Bedingungen. Das Kino wird es schwer haben, den Weg zurück in unser Leben zu finden, sagt Frémaux, denn viele Menschen werden Angst haben, sich in enge geschlossene Räume zu begeben. Wir wollen aber dazu beitragen, dass Menschen wieder Lust haben, einen guten Film zu sehen. Wenn auch nicht in Cannes selbst, denn das Festival wird auch nicht später im Jahr stattfinden. Es sei nicht möglich gewesen, einen Ausweichtermin zu finden, erklärte Frémaux. Dafür steht nun der Wunsch im Raum, sich mit der Biennale von Venedig zusammenzutun und ein Weltfest des Filmes zu feiern. Ob das zustande kommt und wenn ja, wie es aussehen könnte, ist noch nicht klar. Sicher hingegen ist, dass der Filmmarkt für die Branche, der jährlich zeitgleich zum Festival in Cannes stattfindet, ins Web verlegt wird. Der Filmmarkt, auf dem unter anderem Filme an Verleihe verkauft werden, ist online für Ende Juni geplant. Das Filmfestival von Cannes online stattfinden zu lassen, aber das kann sich die Festivalleitung nicht vorstellen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, so vieles fällt aus seit vielen Wochen und wird es noch in Zukunft auch. So vieles leer. Flughäfen in aller Welt sind ja auch gerade sehr traurige Orte. Mehr Personal als Fluggäste. Berlin-Tegel ist da nicht anders. Ein paar hundert Menschen fliegen ab oder landen pro Tag. Der Flughafen ist de facto leer. Die Flughafengesellschaft denkt auch schon darüber nach, ihn vorzeitig zu schließen, noch lange vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens im November. Das wäre ein trauriger Abschied für eine architektonische Ikone. Eröffnete 1974 ein Entwurf von Gerkan, Mark und Partner, übrigens jene, die Jahrzehnte später auch den Berliner Hauptbahnhof gebaut haben. Um aber festzuhalten, was diesen besonderen Flughafen der kurzen Wege eigentlich ausgemacht hat, dafür hat der Fotograf Peter Ortner nochmal genauer hingeschaut und bringt jetzt ein Band mit seinen Fotos von Tegel heraus. Peter Ortner, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was hat Sie fasziniert an Tegel?
Ich muss sagen, Tegel war eigentlich erst so ein Liebe auf den zweiten Blick. Ich bin öfter auch schon abgeflogen, letzten 10, 15 Jahre. Und eigentlich ist man ja oft genervt, man wartet, irgendwie ein Koffer ist nicht da, die ganz alltäglichen Sachen. Und wenn man sich dann aber so ein bisschen umschaut, ein bisschen recherchiert, dann kommt man drauf, dass das irgendwie schon was Größeres ist, nicht nur ein Betonbau mit hässlichen Ecken, sondern dass da ganz viel dahinter steckt. Und ich habe da ein bisschen angefangen zu recherchieren, bin auch ein bisschen mehr rumgelaufen und habe dann eben entdeckt, dass es im Endeffekt ja ein Gesamtkunstwerk war, was da gebaut wurde 1974. Und dass vielleicht heute, das war auch der Grund, das Buch zu machen, nicht mehr ganz so gewürdigt wird, wie es vielleicht nötig wäre.
Was sollte man denn besonders würdigen an Tegel?
Ich habe festgestellt, dass eben die Qualität eines Gebäudes nicht unbedingt vom Zustand des Gebäudes abhängt. Und was sollte man würdigen? Man sollte würdigen, dass es im Endeffekt ein Gesamtkunstwerk war, dieser Flughafen, sondern der von einem Architektenteam gebaut wurde. Und zwar eben nicht nur der Flughafen, sondern alles draußen rum auch. Also fängt an bei der Bushaltestelle über die Tankstelle, die man vielleicht gar nicht kennt, wenn man jetzt nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Tegel kommt, die Nebengebäude, die Heizungsräume. Alles wurde unter einem Konzept gebaut. Und das große Konzept war ja dieses Sechseck, das man vielleicht auch gar nicht kennt, wenn man nur so schnell reinhoppt. Also dieser ganze Flughafen ist ein großes Sechseck mit 120 Meter Seitenlänge und darauf baut sich eigentlich alles auf.
Man kann einmal rumlaufen, wenn man möchte, man kann auch mehrmals rumlaufen, wenn man möchte. Das haben Sie wahrscheinlich des Öfteren getan für Ihre Fotografien. Und es ist ja vor allem auch ein Flughafen der kurzen Wege, was man ja immer wieder auch, wenn man es im Vergleich sieht, zu vielen deutlich jüngeren Flughäfen, wo ja eher so die langen Wege betont werden, auch das Shopping-Erlebnis auch immer wichtiger wird. Auch dieser Aspekt, der scheint ja in Tegel zum Beispiel immer nicht so eine große Rolle gespielt zu haben, ne, dass man einkauft.
Genau, das war halt ein Konzept, als es eben diesen Paradigmenwechsel noch nicht gab, als das Einkaufen noch eigentlich unwichtig war und man wollte einen menschlichen Flughafen bauen, bei dem man eben ganz schnell im Flugzeug ist. Und nach diesen Plänen kann man sehen, dass die Entfernung von Taxitür zur Flughafentür betrug im besten Falle 28 Meter.
Das dürfte fast Rekord, glaube ich, sein. Ne?
Das war Rekord und man hat eigentlich auch davon dann erzählt, der Herr Gerkan, glaube ich, war es im Interview, dass man noch 5 Minuten vor Abflug eigentlich ankommen kann und seinen Flieger noch erreichen kann. Natürlich vor
dem 11. September.
Ja. Genau. Im besten Fall hätte man überhaupt nichts kaufen sollen, nur reingehen, Ticket abgeben und ins Flugzeug gehen. Insofern sehr, sehr menschlich und human. Ja.
Und ansonsten die Ästhetik dieses Flughafens, also da sind ja auch viele Betonelemente, zumindest einige Teile dieses Flughafens, was macht seinen ästhetischen Charme für Sie aus?
Dieses Gesamtkonzept, wenn man sich nämlich ein bisschen genauer umschaut, stellt man fest, dass dieses große Sechseck mit den 120 Metern, dass sich das spiegelt in vielen kleinen Ecken. Es gibt immer 60-Grad-Winkeln aus diesem Sechseck kann man auch wieder sechs Dreiecke machen. Das heißt, Dreiecke, gleichschenklige Dreiecke gibt es ganz oft. Und das war komplett durchdesignt 1974. Also selbst die Bodenfliesen waren sechseckig, dreieckig. Die sind jetzt leider ausgetauscht worden, weil die Rollenkoffer das nicht so gut vertragen haben und die Reinigung natürlich ziemlich schwer war. Und neben diesen Sechsecken gibt es noch eine Sache, ein Stilelement, das ist eine runde Ecke. Oft gibt es drei, vier gerade Ecken und dann gibt es eine abgerundete Ecke. Und das wurde wirklich durchgezogen bis zu den Waschbecken, bei den Tankstellen, bei den Nebengebäuden, auch bei dem Fußgängertunnel, den man durchgehen musste, hat auch oben rechts eine runde Ecke. Also schon sehr konzeptionell, also ein richtiger, so ein formaler Kanon aus einem Guss.
Und die Orientierung, also wie ist es für Sie also als Passagier immer gewesen? Konnte man sich da gut orientieren aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eben auch so menschenfreundlich, dass man eben keinen runden Flughafen gebaut hat und keine langen Gänge, an denen man ewig bis A42 laufen muss, sondern das war ja relativ klar gegliedert. Und es gab so ein Farbkonzept, das kennt man vielleicht unterbewusst noch aus Tegel, nur dieses Gelb, dieses Grün und auch dieses Rot. Auch das war nicht zufällig, das hat ein Designer, der Herr Nöfer, Werner Nöfer aus Hamburg, der hat das entwickelt und der hat es ganz klar gegliedert. Gelb für Fliegen, Grün für die anderen Sachen. Und an jedem Gate ist ja eine große Zahl, 1 bis 15, sodass man im Endeffekt sehr genau weiß, es gibt ja nur 15 Gates, also in der Grundversion des Flughafens. Ich muss zur 7, kann da hinlaufen, steige ins Flugzeug. Also sehr, sehr einfach gegliedert.
Nun haben Sie es fotografiert, dass Sie mussten auch bestimmte Perspektiven einnehmen, die eben ein normaler Passagier nicht unbedingt einnimmt. Wie haben Sie sich dem Flughafen genähert, diesmal als Fotograf?
Ja, ich hatte eigentlich so eine Art archäologischen Ansatz, würde ich sagen. Ich wollte diesen Schleier, den man hat aus der Gewöhnung, aus der Abnutzung, aus dem Zerfall, diesen Schleier lüften und eben so rangehen, wie wenn das Gebäude jetzt vielleicht neu oder relativ neu noch dastehen würde. Und habe mich versucht, auf die Ecken zu konzentrieren, die noch original sind. Es gibt ja noch ein paar originale Abfertigungsschalter, die originalen Schilder, ein paar originale Ecken. Und ich habe versucht, die möglichst clean darzustellen, möglichst klar, ohne diese ganzen Ablenkungen, Werbung, Coffeeshops. Die Fluggäste spielen auch nur so eine untergeordnete Rolle. Es sollte ja kein Buch werden, Fluggäste an Tegel, sondern eben nur die Architektur. Das ist ein ziemlich klarer Anflug sein soll an diesen Flughafen, dass man wirklich genau sieht, Mensch, wie war das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Oder wenn ich am Eingang nach oben schaue, was ist das denn? Das haben viele Leute vielleicht noch gar nicht gesehen. Und da hatte ich den Fokus drauf gelegt.
Und welche Perspektiven haben Sie da besonders überrascht?
Eben eigentlich neben diesen normalen Wegen, die man geht, noch die kleinen Ecken, die es gibt. Es gibt ja Toiletten, da gibt es noch diese roten Waschbecken. Es gibt Nebenräume, die Gänge, die zu den Nebenräumen führen, die sind teilweise fast ein bisschen zen-buddhistisch angehaucht, würde ich sagen. So ein Sechseck in so einem hellen Braun mit einem dunklen Braun. Das ist alles sehr beruhigend und sobald die Tür zu ist, denkt man gar nicht mehr, man wäre in Berlin-Tegel. Das fand ich sehr spannend. Aber auch eben die Nebengebäude, wie schon gesagt, die Tankstelle, die Bushaltestelle, das ist alles aus einem Guss gemacht und wird vielleicht gar nicht so wahrnehmbar, wenn man jetzt nur losfliegt und ins Flugzeug steigt. Aber das hatte alles ein besonderes Flair.
Werden Sie den Flughafen vermissen?
Ja, ich bin natürlich zweigeteilt. Also ist klar, dass der Flughafen natürlich jetzt überlastet ist. Der war ja mal gedacht für 2,5 Millionen Passagiere im Jahr. Inzwischen waren es letztes Jahr um die 22 Millionen Passagiere. Insofern ist er wahrscheinlich nicht mehr ganz zeitgemäß. Aus nostalgischen Gründen werde ich ihn natürlich vermissen, aber wahrscheinlich ist er eben nicht mehr in der heutigen Zeit mit den Passagieraufkommen tragbar, ja.
Im Moment ist das Passagieraufkommen ja fast bei null. Ne? Das ist ja wirklich eine fast schon surreale Szenerie. Ich war letztens vor ein paar Tagen dort, um jemanden abzuholen und musste feststellen, dass das kein schöner Ort mehr ist, weil tatsächlich eben die Menschen überhaupt nicht mehr da sind und weil dieser Flughafen gar nicht mehr seiner Funktion so richtig nachkommt und habe dann schnell die Flucht ergriffen, nachdem ich denjenigen dann auch abgeholt hatte. Also das ist ein seltsamer Abschied von Tegel, oder? Jetzt in dieser Corona-Krise?
Ja, ich habe mir natürlich auch die Bilder angeschaut, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Ich finde es auch schon ein bisschen gespenstisch. Also es ist kein schöner Abschied. Das hat er irgendwie nicht verdient. Er hätte schon noch verdient, so einen letzten Tag mit Trara und eine schöne Flasche Champagner irgendwie an die Wand geknallt, dass es wirklich ein schöner, feierlicher Abschied ist. Das ist ja eher so eine heimliche Beerdigung vielleicht jetzt nur noch.
Und vor allem, es wird ja sogar darüber diskutiert, ob man ihn nicht schon im Juni vorzeitig schließt, Wären Sie dafür, würden Sie das nachvollziehen können angesichts der wirtschaftlichen Lage? So ein Flughafen muss ja auch tatsächlich wirtschaftlich irgendwie tragbar sein. Im Moment werden da ja Hunderttausende von Euro verbrannt.
Ja, wahrscheinlich wäre es das Beste, diesen Flughafen zu schließen, denke ich auch. Also vielleicht mit einer kleinen nachgeschobenen Abschiedsfeier. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er nochmal aufgemacht wird. Wenn das sich der Flugverkehr jetzt nicht in den nächsten Monaten wahnsinnig erholt, gibt es eigentlich überhaupt keinen Sinn, für die paar Flugzeuge nochmal aufzumachen.
Er ist denkmalgeschützt. Hätten Sie denn schon ein paar Ideen, was man mit ihm machen kann? Es gibt ja so ein paar Projekte der Berliner Landesregierung, dass man da einen Wirtschaftsstandort, einen Innovationsstandort draus macht. Wie war das bei Ihnen, als Sie sich den Flughafen so als Fotograf genähert haben? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Was wäre möglich nach der Nutzung als Flughafen aus Ihrer Sicht?
Ja, schön wäre natürlich, wenn nicht alles dem Kommerz anheimfallen würde, wenn man vielleicht Teile des Flughafens noch natürlich als Fotograf, muss ich sagen, kulturell nutzen könnte. Man könnte ja auch Ausstellungsräume vielleicht machen oder Räume für soziale Nutzung, dass ein Teil wenigstens noch so bleibt, ein Teil als Museum und der Rest, denke ich, wird dann wirklich umgebaut als Gewerbefläche, als Verkaufsfläche oder Wohnraum ist ja, glaube ich, auch im Gespräch. Aber ich denke, man sollte so einen kleinen Teil noch behalten, dass man sich immer dran erinnern kann. Ich denke, auch der Tower wird wahrscheinlich stehen bleiben.
Peter Ortner, der Fotograf, der jetzt also ein Bildband vorlegt über den Flughafen Berlin-Tegel. Im Bildband sind kaum Menschen zu sehen, aber das ist eine bewusste künstlerische Entscheidung. Und jetzt haben wir es aber auch in der Realität, dass ein Flughafen da auf diese Art und Weise seinen Abschied feiern muss, vermutlich sogar schon früher als ursprünglich geplant. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In dieser Dienstagnacht im Deutschlandfunk Kultur. Das ist auch die Zeit der Gärten und Parks, wo man Menschen treffen kann und gleichzeitig Abstand hält, wenn es nicht zu voll ist. Am besten natürlich in Parks, die so besonders sind wie der Water Garden von Junya Ishigami in Toshigi, nördlich von Tokio. Der steht, dieser Garten, nämlich dort, wo früher ein Reisfeld war und nutzt einfach dessen Bewässerungssysteme, um dutzende kleine Teiche zwischen die Bäume zu setzen, zwischen denen man sich auch noch bewegen kann. Dafür bekommt dieser Landschaftsarchitekt Junya Ishigami den zum ersten Mal vergebenen Architekturpreis der dänischen Obel-Stiftung, die ihr Geld mit Tabakprodukten gemacht hat. Und von heute an auch eine Ausstellung in Berlin. In der Jury für diesen Preis sitzt der deutsche Philosoph Willem Vossenkohl. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Also, das sind hunderte umgepflanzte Bäume, zwischen denen 160 verschiedene Biotope und kleine Teiche liegen. Dazwischen ein Moosteppich, Trittsteine, damit man sich bewegen kann. Also dieser Garten wird als eine Kombination aus Landschaftsarchitektur und Landart beschrieben. Wie würden Sie diesen Garten beschreiben? Was hat Sie an diesem Garten so fasziniert?
Das Faszinierende ist, dass es Architektur ist, Landschaftsarchitektur, Kunst und dass die Idee dabei ist, wie kann man Natur und Architektur, also etwas, was wir Menschen nicht wirklich geschaffen haben, sondern was da ist und das, was wir Menschen machen können, Architektur, weil Ishigami wirklich versucht, Natur und Architektur miteinander so zu verbinden, dass man das selbst nicht als künstlich oder von außen hergestellt wahrnehmen kann. Die Wahrnehmung ist rein Natur, aber natürlich ist diese Natur gemacht, denn er hat ja den Wald, den wir sehen, von einem nahen Gelände, das dann als Platz für ein Hotel genutzt werden sollte, verpflanzt, umgepflanzt auf ein anderes Areal. Dazu muss man natürlich sehr viel Erde bewegen und sehr viel tun, auch sehr viel Künstliches tun, was also nicht Natur ist.
Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellt angesichts dieses Projekts. Ne? Also Sie haben es gesagt, also diese Bäume wurden umgepflanzt an einen anderen Ort. Das war, glaube ich, ein Reisfeld vorher, ne? Mit auch dem entsprechenden Bewässerungssystem. Ja. Nun hätte man natürlich sagen können, okay, das ist so aufwendig, das steht in keinem Verhältnis. Man könnte das ja auch tatsächlich roden und dann komplett neu pflanzen von Grund auf. Ja. Aber er wollte die alten Bäume erhalten. Warum?
Weil er so wenig wie möglich hinzufügen wollte. Also er wollte nicht das normale Programm von Landschaftsarchitekten machen, die ihre Bäume und ihre Pflanzen irgendwo holen und dann einsetzen, sondern er wollte das, was da war, auch nutzen. Also nichts Neues eigentlich schaffen, obwohl natürlich für die Teiche musste er ja Einfassungen machen. Also es ist schon eine ganze Menge Aufwand dabei.
Aber wo ist da die Grenze zwischen Natur und Kunst? Also auf der einen Seite eingreifen, um neue Natur zu schaffen, auf der anderen Seite aber eben auch Natur so zu akzeptieren, zu respektieren, wie sie ist, eben sie nicht zu roden in diesem Fall, die Bäume, sondern sie eben mitzunehmen. Also es ist ja auch eine gewisse Ambivalenz in diesem Projekt, oder?
Natürlich, natürlich. Sie haben das so beschrieben, wie man das normalerweise beschreiben würde. Auf der einen Seite haben wir das, was vorher war, und dann kommt der Architekt und pflanzt um. Das ist aber aufgelöst in einem Prozess, den wir natürlich auch rekonstruieren können. Dafür gibt es auch eine ganze Menge Bilder. Aber am Ende, das Resultat ist so, dass man die Differenz zwischen dem Vorher und Nachher, also den Prozess selber, gar nicht mehr wahrnehmen kann, sondern es ist dann so, als wäre es gewachsen.
Aber man weiß ja als Besucher, dass es eben nicht gewachsen ist. Also dieses Bewusstsein hat man ja. Hm?
Das Bewusstsein hat man. Und dieses Bewusstsein ist auch wichtig, weil man daran sehen kann, es ist möglich, dass wir die Natur respektieren und trotzdem alles tun, was wir technisch können, um sie zu retten, um etwas daraus zu machen. Denn eigentlich hat er ja diesen Wald gerettet. Der wäre ja sonst abgeholzt worden.
Welche Details haben Sie auch da überzeugt als Jurymitglied? Da geht es ja auch sicherlich um bestimmte Lösungen, die interessant oder überzeugend waren?
Das, was mich persönlich am meisten überzeugt hat, war die Ästhetik. Es ist einfach etwas Schönes draus geworden. Man muss ja immer ganz ehrlich sein, dem ersten Wahrnehmungseindruck gegenüber, bevor man anfängt zu interpretieren. Und mein erster Wahrnehmungseindruck war, es ist einfach etwas Schönes. Es ist etwas Schönes geworden. Ich habe zwar einige meiner Kollegen aus der Jury waren dort, ich bin da nicht hingereist, aber ich kann mir vorstellen, dass ich genauso überwältigt wäre von dem Ort selbst, wie ich von den Bildern überwältigt war. Und die Kollegen, die dort waren, die waren begeistert. Anders kann man es nicht sagen. Und dieser erste Eindruck, dieses Ästhetische, dieses auch subtil gemachte, diese Kombination aus Wasser, aus Reflexion des Lichts, aus dem Spiel der Blätter, reflektiert durch die Sonne. Also das ist schon eine tolle Sache. Es lebt einfach. Es ist einfach ein Biotop, ein Garten.
Aber eingreifen in die Natur, um neue Natur zu schaffen, das ist ja nur auch etwas, was seit Jahrhunderten immer wieder passiert in der gesamten Garten- und Parkkultur, die wir Menschen nun mal geschaffen haben. Wie sollte das eigentlich heutzutage passieren in Zeiten von Klimawandel und Umweltzerstörung?
Ja, gerade da ist es ja bitter nötig, dass wir die Natur retten, da wo sie zerstört worden ist oder da wo sie zerstört wird, um nicht den Raubbau, den wir erleben, wo täglich mehrere Fußballfelder einbetoniert und zugekleistert werden mit Überbauung. Das kann ja so nicht weitergehen. Also ich höre die Nachrichten, jeden Monat werden hier in Bayern so und so viele Fußballfelder versiegelt, der Boden wird versiegelt. Natürlich verschwindet da nicht nur das Gras oder die Bäume, sondern es wächst da gar nichts mehr. Und ich glaube, dass das auf der ganzen Welt so ähnlich aussieht, in manchen Regionen stärker als in anderen. In Japan ganz besonders, weil die Westküste von Japan ist mehr oder weniger eine Millionenstadt, die in eine andere übergeht. Also ich denke mal, dass Shishigami sehr motiviert war, sich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen.
Und könnte denn, es wird ja immer gesagt, könnte denn die Corona-Krise, die ja unser Leben komplett verlangsamt, die auch viele umweltzerstörerische Faktoren erst einmal zurückdrängt, etwas bringen tatsächlich für ein stärkeres Natur- und Umweltbewusstsein?
Das könnte schon so sein, da haben Sie völlig recht, Herr Walser. Es wäre denkbar, dass daraus ein neues Denken entsteht, aber wenn man Realist bleiben will, dann wird man wahrscheinlich annehmen, so wie Uwe Beck das ja kürzlich geschrieben hat, es wird wohl genauso weitergehen wie vorher, weil der Druck, den es gibt, der ja jetzt schon dazu führt, dass die ganzen Begrenzungen wieder gelockert werden, weil der Druck einfach zu groß ist, zur Normalität, zur sogenannten Normalität zurückzukehren, die ja eigentlich gar keine Normalität sein sollte, in vieler Hinsicht nicht.
Willem Vossenkohl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Walser. Dankeschön.
Der deutsche Philosoph hat mit darüber entschieden, dass der japanische Landschaftsarchitekt Junya Ishigami den zum ersten Mal vergebenen Obel-Preis bekommt, dotiert mit 100.000 Euro. Und Details des Parks in einer Ausstellung im EDES Architekturforum in Berlin bis Ende Juni.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, hat Forderungen aus der Union zurückgewiesen, wegen der Corona-Krise auf eine Erhöhung der Rundfunkgebühren zu verzichten. Die Medien und damit auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk seien systemrelevant, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb spreche sich die Rundfunkkommission dafür aus, die Beitragsanpassung zum 1. Januar 2021 umzusetzen. Der Beitrag soll um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat steigen. 12 Politiker von CDU und CSU hatten zuvor in einem Brief an die Ministerpräsidenten gefordert, die geplante Erhöhung zu stoppen. Twitter wird seinen Mitarbeitern erlauben, auch nach dem Ende der Corona-Krise uneingeschränkt im Homeoffice zu arbeiten. Wie der Kurznachrichtendienst erklärte, hätten die vergangenen Monate gezeigt, dass es funktioniere, wenn Menschen an verschiedenen Orten zusammenarbeiten. Der Dienst, der unter anderem größere Büroflächen an der Market Street im Herzen von San Francisco hat, geht damit bereits weiter als andere Tech-Firmen. Facebook und Google stellen sich bisher darauf ein, dass viele ihrer Mitarbeiter bis Ende des Jahres von zu Hause aus arbeiten werden. In diesem Jahr muss das Musikfestival in Roskilde wegen der Corona-Krise ausfallen. Im nächsten Sommer ist das größte Festival Nordeuropas bereits ausverkauft. Die restlichen der 80.000 Dauertickets für Ende Juni bis Anfang Juli 2021 seien heute weggegangen, teilten die Organisatoren mit. Die meisten Ticketinhaber für 2020 hätten ihre Eintrittskarten für 2021 behalten. Der Rest sei innerhalb weniger Stunden ausverkauft gewesen. Im Herbst sollen nur noch Tageskarten angeboten werden. Das Festival rund 30 Kilometer westlich von Kopenhagen hätte in diesem Jahr zum 50. Mal stattgefunden. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind Großveranstaltungen in Dänemark aber bis Ende August untersagt. 120.000 Menschen in ganz Deutschland sollen sich am vergangenen Wochenende an der Vogelzählung des Naturschutzbundes und des Bayerischen Landesbundes für Vogelschutz beteiligt haben. Die Stunde der Gartenvögel wurde vor 15 Jahren ins Leben gerufen und gilt als größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland. Am häufigsten kommen nach wie vor Spatzen und Amseln in unseren Gärten vor, sagte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller in Berlin. Dafür seien alarmierend wenige Blaumeisen gezählt worden. Die wenigsten seit 2005. Stefan Oschwart.
Schuld daran ist das Bakterium Sutonella ornithocola. Es ruft eine Lungenentzündung bei den Tieren hervor. NABU-Sorgenkinder sind auch Mauersegler und Mehlschwalben. Sie werden ebenfalls seltener gesichtet, weil sie weniger Luftplankton finden. Das sind Insektenwolken, in denen sie jagen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
New York hat es am härtesten getroffen mit Corona in den USA und die Sache ist noch lange nicht vorbei, wie wir heute vom Chefimmunologen Anthony Fauci gehört haben. Aber wie heißt es? You never beat New York. Und so haben sich in der Stadt mit der extrem hohen Dichte an berühmten Künstlern, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Entertainern alle Menschen aus diesen Branchen zusammengetan, um Geld aufzutreiben, die es jetzt am meisten brauchen, für die Menschen, die also besonders in Not geraten sind. Antje Passenheim hat sich diese digitale Benefizgala aus den Wohnzimmern der Stars genauer angeschaut.
Hey New York, it's time to rise up.
Zeit zum Aufstehen, ermuntert ein New Yorker seine Stadt.
Manhattan's ready. Time to shine, Queens.
Robert De Niro ist der Opener zu einer Liebeserklärung. Eine Stunde lang lässt sie Millionen Menschen mehrmals die Tränen laufen. Auch woanders in der Welt. Für andere ist New York das Zentrum des Universums, aber für die New Yorker selbst ist sie ein Zuhause. Corona fordert Distanz, aber die Gemeinde der New Yorker bringt die Pandemie zusammen. Komödiantin und Schauspielerin Tina Fey meldet sich von ihrem Lieblingsort, um die Show zu moderieren.
30 Rockefeller Plaza. But it's very quiet here right now.
Der sonst so quirlige Rockefeller Plaza ist verstummt. Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt getroffen, aber kaum einen Ort so hart wie New York City, sagt sie. Hunderttausende New Yorker sind arbeitslos. 2 Millionen unserer Nachbarn haben nicht genug zu essen.
And 2 million of our neighbors are now going hungry.
Und deshalb sind sie hier und von hier aus in der ganzen Welt.
I seen the lights go out on Broadway.
Stars wie Billy Joel, Jennifer Lopez und Mariah Carey melden sich mit Musik und Videobotschaften aus ihren Studios und Wohnzimmern.
We can do this together.
I can make it through the rain.
um gemeinsam für ihre Nachbarn zu sammeln, über die Hilfsorganisation Robin Hood.
We're all in this together. We'll make it through. Together.
Wir schaffen das zusammen, feuert Wahl-New Yorker Sting vom Central Park an. Selten geht ein Konzert ohne Live-Publikum so an die Herzen. Musiker, Schauspieler, Restaurantbesitzer, Politiker, New Yorker eben. Auch die Band Bon Jovi, die Moderatoren Trevor Noah und Jimmy Fallon sind dabei. Schauspieler wie Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und Jake Gyllenhaal. Sie alle wollen die Stadt wieder leuchten sehen. Und Sängerin Barbara Streisand stimmt ein. Ich kann es gar nicht abwarten, bis die Lichter in den Theatern auf der ganzen Welt wieder angehen. Und insbesondere am Broadway.
Especially Broadway.
Und am Ende gibt es dann ein ganz großes Licht, als Moderatorin Tina Fey den Umschlag öffnet und es selbst kaum fassen kann, wie viel die Menschen für ihre Stadt gespendet haben.
Is this real? Okay. $115 million. $115 million. What a great day for New York. Thank you to everyone who gave and gave and gave from all over the world.
Eine Menge Geld in kurzer Zeit. Hoffentlich hilft es auch in dieser Zeit. Antje Passenheim aus New York.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. So von Zeit zu Zeit frage ich mich jedenfalls immer, was macht eigentlich Alexander Kluge? Was hat er zum Beispiel heute Abend gemacht? Er hat sich an einer Revue versucht. Doch, steht hier so in der Ankündigung. Eine Revue, gemeinsam mit Helge Schneider. Digital im Berliner Literaturhaus in der Fasanenstraße. Und das ist nicht das Einzige, was sich Gerd Brendel heute angeschaut hat. Er war auch noch in einem anderen Literaturhaus der Stadt, im Brecht-Forum nämlich. Dort zeichnete heute Abend Matthias Platzek die Vorstellung seines neuen Buches über Russland als Partner auf. Da sage noch einer, das intellektuelle Leben der Hauptstadt stünde still.
Boah, nervt dieses Corona. Was ich alles nicht mehr sehen kann. Leere Straßen in Berlin, Bücherregale als Bildhintergründe,
sagt Nikolai Longolius, Geschäftsführer der WebTV GmbH. Und weil Longolius Alexander Kluge mit dessen Internetformaten betreut, kommt er auch ausführlich in Kluges Internetrevue zu Wort. Ein mehrstündiges Programm mit weitschweifigen Gesprächen, die der Filmemacher wie kein zweiter beherrscht, unterbrochen von Clips, Bachchorelen und Improvisation am präparierten Konzertflügel im Wohnzimmer des Regisseurs. Versuch einer Revue über Kultur in Zeiten von Corona, lautet der Titel. Katrin Rögler kommt vor ihrer Bücherwand zu Wort, eine Klavierstimmerin, und Hans D. Christ, in dessen württembergischen Kunstverein in Stuttgart gerade eine Ausstellung über Kluges Opernverständnis vor allem online zu sehen ist. Es geht natürlich um den Virus.
Wir müssen anfangen, den Virus in der Form zu antizipieren, dass wir anerkennen, dass nicht die Beschränkung seiner Ausbreitung auf Dauer eine Frage des Autoritativen sein kann.
Nein, dann kommt die Verfassung wieder. Ja, und die Öffentlichkeit wieder. Und das ist sozusagen ein hohes Gut.
Aber wie lange lässt sich das hohe Gut Öffentlichkeit noch virtuell simulieren? Ohne
Weichheit auf der Haut, Zärtlichkeit eines Kusses.
Das Berliner Literaturforum im Brechthaus wollte in dieser Woche eigentlich den Schritt in die reale Öffentlichkeit wagen, mit einer Buchvorstellung mit begrenzter Besucherzahl. Aber dann verweigerten die Behörden doch die Genehmigung, und so sprachen Alfred Eichhorn und Matthias Platzek im leeren Saal über das aktuelle Buch des ehemaligen Ministerpräsidenten Brandenburgs. Wir brauchen eine neue Ostpolitik, Russland als Partner.
Wir müssen hier völlig neu in Studiosituationen denken.
Die Russen kennt Matthias Platzek von Kindesbein an als freundliche Nachbarn, die den alliierten Grenzübergang auf der Kliniker Brücke zwischen Berlin und Potsdam bewachten.
Links und rechts von uns, über uns, beim Friseur traf man sie, das Magazin war um die Ecke, die Kommandantur war das Nachbarhaus, es waren also überall Russen. Aber zu Kindern waren sie grundsätzlich, das ist so eine urrussische Eigenschaft, zugewandt, freundlich, wir konnten da uns fast alles erlauben.
Platzek blickt zurück auf die 90er Jahre als verpasste Chance.
Es gab einen großen Wunsch. Gorbatschow hat das etwas blumig gesagt, lasst uns ein gemeinsames Haus Europa schaffen. Später hieß es, lasst uns eine Sicherheitspartnerschaft konstruieren. Wir haben diesen Wunsch sehr wohl gehört. Wir haben ihn mindestens zweimal nicht ernst genommen. Der Wunsch wurde nämlich expressis verbis zum Ausdruck gebracht 2001 im Bundestag von dem damals neuen Präsidenten Wladimir Putin, der die Rede auf Deutsch gehalten hat.
Natürlich weiß auch Platzig, dass Putin kein Bilderbuchdemokrat ist. Natürlich weiß er um die Ängste der ehemaligen Ostblockstaaten. Aber trotzdem fehlen gerade dieser Veranstaltung die kritischen Nachfragen aus dem Publikum. Christian Hippe, der Leiter des Literaturforums im Brechthaus, hofft denn auch darauf, bald wieder Besucher aus Fleisch und Blut begrüßen zu können.
Im Zusammenhang der Lockerung wird es nicht mehr länger einzusehen sein, dass die Literatur und dass die Kultur da hinten anstehen soll. Ich denke, dass es da sehr schnell zu Änderungen kommen sollte.
Bis es soweit ist, sorgen Formate, die auch ohne Publikumsbeteiligung funktionieren, für Kurzweil im Netz. Wie Lieder zum Händewaschen, vorgespielt von Helge Schneider und vorgeführt von Alexander Kluge in dessen Revue-Versuch.
Katze Klo, Katze Klo, macht die dicke Katze froh. Gehst du ins Geschäft hinein, kauf was Schönes für die Katze sein. Ein Katze Klo, Katze. Oben auch, hier, da, das muss auch gewaschen werden.
Ja, auf den Knöchel.
Und am Ende gewinnt der Bildungsbürger Alexander Kluge im Kamerachat mit Musikern, Philosophen und Literaturwissenschaftlerinnen der neuen Form virtueller Öffentlichkeit, die die privaten Wohnzimmer zur Bühne werden lässt, sogar etwas Positives ab.
Und Sie haben auch einen Haufen Bücher da und ich gucke, sind es dicke oder dünne Bücher und stelle mir vor, was Sie gerne lesen. Das ist Dinge, lernen wir nicht kennen, wenn wir in einer gemeinsamen Öffentlichkeit sitzen. Wenn
Aber wissen Sie denn jetzt, was ich lese?
Vermute ich, ja. Bücher, die sachlichen Inhalt haben. Das ist keine Literatur.
Ja, nicht schlecht, ja.
Bücherwende im Zeitalter der Videokonferenzen. Alexander Kluge, Helge Schneider und Matthias Platzek versuchen also, das literarische Leben der Hauptstadt zu bereichern. Das haben sie heute Abend jedenfalls versucht. Beide Veranstaltungen sind im Netz nachzuschauen. Kluge bei YouTube und Platzek beim Brechtforum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf dem Foto der ersten Seite der Tageszeitung Die Welt vom Mittwoch kniet Fürstin Gloria von Turn und Taxis betend in einer Kirche. Natürlich in Turnschuhen. Im Feuilleton, wo das zum Bild gehörige Interview mit ihr geführt wird, fragt Chefredakteur Ulf Poschardt verbal kniend: Liebe Fürstin, ist die Corona-Krise eine Strafe Gottes? Genau weiß von Turn und Taxis das natürlich auch nicht, aber sie erkennt zumindest einen Körperteil des Allmächtigen. Selbstverständlich kann man bei jedem Unglück, was einem widerfährt, einen Fingerzeig Gottes erkennen. Wir sind eine total dekadente Gesellschaft geworden, die meint, der Mensch kann alles kontrollieren und manipulieren. Gott ist völlig verschwunden, sogar die katholische Kirche ist dabei, sich wie eine UN-kompatible NGO zu gerieren. Belegen muss die Fürstin diese steile These nicht, dafür belässt sie es in der Welt erwartungsgemäß nicht bei der einen, wenn sie etwa sagt: Der menschgemachte Klimawandel ist nicht bewiesen, ist aber ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Und dies dann so begründet: Klimawandel gehört zur Geschichte, das Klima hat sich immer gewandelt. Da braucht man natürlich nur in den Berliner Tagesspiegel rüber zu blättern, um eine zweite Meinung einzuholen. Die Party ist vorbei. Die Menschen in diesem Land zeigen in der Corona-Krise eine starke innere Haltung. Lässt sich daraus Kraft gewinnen, um die ökologische Katastrophe abzuwenden, fragt hier Joachim Bauer, der als Arzt, Neurowissenschaftler und Sachbuchautor vorgestellt wird. Dass der Mensch die Ursache für den Klimawandel ist, stellt er nicht in Frage, dafür aber konkrete Forderungen. Die Party, mit der wir den Garten des Gastgebers zerstört und uns selbst intoxikiert haben, muss jetzt ein Ende haben. Nicht, weil es uns aufgezwungen wird, sondern weil wir es nicht anders wollen können, schreibt Bauer und formuliert folgenden Traum. Können die Erfahrungen, die wir mit der Pandemie gemacht haben, unser in den letzten Wochen gezeigtes Verantwortungsgefühl über die Zeit der Pandemie hinaustragen, fragt er, und wir fragen uns: Warum sollte die Menschheit durch ein paar Wochen Homeoffice vernünftiger geworden sein? In der Taz zum Beispiel fragt Katja Scholz, ihres Zeichens Cheflektorin des Mare Verlags: Wann werden wir wieder einkaufen gehen, ohne Panik vor herumschwirrenden Bio-Aerosolen? Wann werde ich mit meiner besten Freundin wieder abends auf ihrem Sofa hängen und Toffifee essen, bis mir schlecht wird? Wann werden wir Konzerte besuchen, mit dem Zug fahren, in die Bretagne reisen? Klingt alles sehr menschlich, aber nicht unbedingt vernünftig. Außerdem bekennt sie sich dazu, sich im Homeoffice auch noch wohl zu fühlen. Ich kann endlos an meinem Schreibtisch sitzen, ich kann Mittagsschlaf machen, ich kann nonstop mit meinem Mann zusammen sein, so Scholz, und ob ihr Mann das genauso sieht, ist nicht überliefert. Dass die Kneipe vielen Menschen gerade als sozialer Ausgleich fehlt, hat die Süddeutsche Zeitung schon lange erkannt und fragt für die Rubrik Lokalrunde Schriftsteller nach ihrer Lieblingskneipe. Bernd Caillou definiert hier den Ort erst einmal allgemein. Die gute Kneipe ist immer großes Kino. Sie garantiert Erlebnisse, kleine Fluchten in Illusionen, alles scheint machbar, Herr, Frau, Nachbar. Hier wird ich ein anderer, man findet sich, man verliert sich. Und dann wird er am Ende doch konkret und erzählt von einer Art Pop-up-Kneipe in der Akazienstraße in Berlin-Schöneberg, die selbst in viralen Zeiten funktioniert. Versprengte Kneipengänger aus der Gegend versammeln sich mit ihren Halbliterflaschen vor der Hausnummer 22. Drei junge Musikerinnen geben dort jeden Abend ein super Balkonkonzert. Ein kleiner Trost für die Männer und alle, die dort zusammenstehen, so Caillou. Und wer möchte, kann in diesem Corona-Kneipen-Idyll ja vielleicht auch einen Fingerzeig Gottes erkennen.
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.